Tommy, seinen geplanten A-Wettkampf nach monatelangem Training nicht laufen zu können, ist mental sehr hart zu verkraften. Weißt du, was noch härter zu verkraften ist, Tommy?
Ich bin gespannt.
Dann auch noch anderen Läufern dabei zuzugucken, wie sie deinen A-Wettkampf finishen und laufen und finishen. Und 2 Wochen gar nichts zu machen sportlich. Aber weißt du, Tommy, was noch mental noch härter ist?
Hau raus.
Zu wissen, dass ich jetzt 3-4 Wochen nur auf der Radrolle verbringe.
Willkommen bei Trail Fellows, deine Trailrunning Coaches. Der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Ja, das ist das
stundenlang auf dem Mobil.
Mental härteste und das für das Gesäß auch eine harte Aktion, die du jetzt von dir geben musst. Das heißt, Straße geht gar nicht?
Nee, naja, ich denke mal, in 2 Wochen werde ich auch draußen fahren können.
Ja.
Aber ich versuche jetzt erstmal, also jetzt war das Wetter auch schlecht, ich konnte es ja auch noch gar nicht ausprobieren. Und ich bin so ein Schönwetterradfahrer. Wenn ich draußen fahre, dann müssen das also mindestens 15 Grad und Sonne sein. Und das hatten wir mitnichten jetzt. Und von daher habe ich gesagt, auf die Radrolle. Ich habe da quasi im Fitnessstudio da gibt es so 10 Spinning-Bikes oder so, die stehen dort. Und ich setze mich immer auf ein bestimmtes. Ich hab mir das eingestellt mit meinem Setup und so weiter. Und da bin ich tatsächlich heute da hingekommen und da war mein Cockpit verstellt.
What? Hast du den erwischt, der das gemacht hat?
Naja, aber da habe ich mich direkt mal bei der Studioleitung beschwert. Ja, so kann es ja nicht gehen. Ja.
Also, das ist ja für mich eine der allerschlimmsten Geschichten, ja?
Ja.
Ui, da ist bei euch ist Drama.
Ja, Olivia ist heute ein bisschen spät zum Mittagsschlaf gekommen und deswegen ist sie jetzt noch wach. Ja. Dann haben wir jetzt gerade Hamburg gegessen und dann war sie der Meinung, nee, jetzt wollen wir noch nicht ins Bett. Und dann hat Victoria sie gerade hier im Stillen mit auf die Couch genommen und ich habe sie darum gebeten, wenn sie dann schlechte Laune bekommt, dann dürfte er ins Bett gehen, so langsam. Das war jetzt gerade der Fall. Ja,
genau. Das ist real life. Ist ja auch gerade frisch aus dem Urlaub, ja.
Familienleben.
So ist es und so soll es auch sein. Aber weißt du, was für mich das Allerschlimmste ist? Dir verstellen sie dein Rad im Fitnessstudio, ja? Wenn man mir früher meinen Autositz verstellt hat oder sowas, ja? Das hat mich Monate gekostet, den wieder einzustellen.
Ja, vor allem du langer Lulatsch, ja, komm mal wieder aus der Position raus, wenn deine Frau auf einmal den Sitz nach vorne geschoben hat, ja?
Ja,
du weißt ja direkt, genau, ins Lenkrad.
Ja.
Ja,
so sieht das aus.
Wie ist es? Was auch mental hart ist, Tommy, ich meine, wir reden ja heute über auch mentale Regeneration nach dem Rennen. Das ist die eine Sache. Aber wie mental hart war es denn für dich, die Insel zu verlassen, die Insel der Sonne, ja, die La Isla Bonita und wieder nach Hause zu kommen in das Chaos, wo du dich jetzt reingeschmissen hast?
Ja, in mein Umzugschaos, ja. Nächste Woche ist es soweit. Der Umzug geht über die Bühne. Wie schlimm war das mental? Ja, es ist immer, wenn ein toller Urlaub zu Ende geht. Und das waren tolle 2,5 Wochen auf der Insel mit euch, mit dem Rennen, mit allem, was drumherum war. Da ist das immer stark und schwer, wieder zurück in den Alltag zu finden. Aber das geht jetzt schneller, als man glaubt. Und der Arbeitsalltag hat mich heute schon wieder gehabt, demzufolge. Mhm. Auf geht's und nach vorne geguckt.
Eine positive Ablenkung quasi.
Ja, immer. Und der nächste Fokus ist da. Ich konzentriere mich jetzt zu 100% auf den Herbst, auf den nächsten großen A-Wettkampf und werde mit dem cooler Mann die nächste große, tolle Erfahrung dieses Jahr hoffentlich genießen. Aber ich bin davon überzeugt.
Ja, da weiß man auch, dass die Saison schon so richtig in Fahrt gekommen ist, ja. Wenn das Training für die Herbstwettkämpfe beginnt, ja.
Ja,
ja, dann steckt man schon mittendrin in der Trailrunning-Saison. Leute, ich hoffe, ihr hattet vielleicht auch schon die ersten guten oder ja, lehrreichen Erfahrungen bei den Trail-Events und habt so vielleicht eure ersten Ziele schon erreichen können in der Saison. Würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Vielleicht auch ein bisschen mit unserer Begleitung und durch unsere Tipps im Training vorangekommen. Jetzt am Montag, also jetzt sozusagen vor 2 Tagen, wenn ihr das hier hört, ja, wir nehmen jetzt hier am Sonntag auf, ist immer ein bisschen schwierig umzurechnen. Jetzt bin ich total raus, heute ist Freitag, ne?
Ja, aber es ist egal.
Ich bin noch
wir haben Wochenende.
Ich bin noch gefühlt noch im Urlaub, ja. Weil so ein langes Wochenende ist, genau. Also heute ist Freitagabend und am Mittwoch wird diese Folge rauskommen, vielleicht auch am Dienstag, werden wir mal sehen, wenn wir Sehnsucht nach euch haben oder ihr nach uns. Und am Montag, am 18.05. jedenfalls, startet das Training mit einer Einstiegswoche erstmal für den Meierhofen Ultras. Und wenn ihr Lust habt, dann noch mit einzusteigen in unser Trainingscenter, in die Laktatschmiede, ja, und wollt diese 16 Wochen, dann sozusagen noch 15,5 Wochen mit uns mitnehmen in der Vorbereitung, wollt euch von uns Support geben lassen, im Sinne von, falls ihr Trainingsfragen habt oder generell in eurem Trainingsalltag ein bisschen Support braucht, dann sind wir da für euch bereit. Wir geben Webinare zu Trainingsthemen, auch speziell eben für die Strecken in Meierhofen, und geben natürlich auch Tipps und Tricks, wie ihr diese Trainingspläne ja auch ein bisschen auf euch anpassen könnt im Laufe des Trainings und worauf es so zu achten gibt. Außerdem sind da natürlich auch weitere Leidensgenossen, so wie ihr eben am Start stehen wollt in Meierhofen, sind da noch mehrere. Es sind mittlerweile schon wieder 10 Leute in dieser Trainingsgruppe, Stand jetzt. Und da werden jetzt zum Schluss bestimmt noch ein paar reinkommen. In der ganzen Laktatschmiede sind wir schon
36 jetzt.
Hm? Genau, und das baut sich alles sehr, sehr geil auf. Und natürlich, umso mehr Leute drin sind, umso mehr Mehrwert habt ihr auch, weil noch mehr Austausch stattfindet, noch mehr Connections stattfinden. Ja, das ist ein Trainingssystem, was eigentlich sehr innovativ ist. Wir haben es schon öfter mal erklärt. Es bleibt von Mensch zu Mensch und ist trotzdem eine Möglichkeit, mit niederschwelligem Einstieg, mit einer niederschwelligen Hürde quasi in strukturiertes Training und eine professionelle Trainingsinfrastruktur einzusteigen.
Und das Miteinander zählt. Wir hatten das ja jetzt auf La Palma auf. Marius, wie viele Leute waren wir insgesamt? 10, 11, 12?
Ich glaube, so. beim After Race, bei der After Race Party, und das war in Form eines Essengehens, mitten in so einer coolen Lavabucht im Prinzip, ja, da schellte das Wasser gegen die Steine. Da waren wir, glaube ich, 13 Leute an so einer langen Tafel. Dann der Wirt, der hat große Augen gemacht, als ich gesagt habe, jetzt kommen hier 13 Leute, er soll mal die Tische zusammenstellen. Das war der gar nicht gewohnt, und ja, da floss dann natürlich der ein oder andere Liter alkoholfreies Bier,
ja. Ja, Sin-Alkohol. Ja.
Sin-Alkohol, ja. Por favor.
Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern auf das Miteinander und das, die Gruppe, die wir da waren, die war so nicht nur emotional toll, sondern auch so heterogen von den Menschen und von den Erfahrungen im Bereich Trailrunning. Und das hat das Ganze so toll befruchtet und sich untereinander in tollen Gesprächen und Tipps ergeben, dass wir... Ja, dass ich mich so weit aus dem Fenster lehnen möchte, zu sagen, die Laktatschmiede ist nicht nur online, sondern durchaus auch offline. Eine sehr, sehr dankenswerte Geschichte, die du da geschaffen hast. Und ich kann nur alle herzlich laden, mitzumachen, dabei zu sein, weil die Community wird immer größer und man trifft sich vor allen Dingen über die Saison immer wieder an verschiedenen Punkten. Und das macht's so spannend.
Ja, weil wir eben auch Räume schaffen zur Offline-Konnektivität. Und ich glaube, das ist auch das, was es dann ausmacht, so eine Online-Community auch mit Leben zu füllen, weil dahinter stehen emotionale Momente, die man miteinander erlebt hat. Wer jetzt mal auf unsere Instagram-Kanäle oder YouTube mal schaut, ja, wir stehen da natürlich mit unseren Emotionen als Läufer und als Trainer mittendrin, und wir kriegen da sehr, sehr viel mit über positive und lehrreiche Erlebnisse und Emotionen, und es ist einfach wahnsinnig wertvoll, das Ganze begleiten zu dürfen.
Ich erweitere den Werbeblock jetzt noch um einen Aspekt, weil der ist mir wichtig. Wir haben da schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, aber ich möchte es trotzdem noch mal erwähnen. Wir haben ja jetzt oft genug gehört, dass ich nächste Woche nach Hamburg ziehe, zumindest in die Nähe. Und das ist mir in Bezug auf die Laktatschmiede auch dahingehend wichtig, dass wir versuchen, wirklich alle Trailrunnerinnen und Trailrunner da draußen abzuholen, egal ob du in den Bergen wohnst oder nicht. Weil jeder, der auch im Flachland wohnt, kann alpin laufen. Er muss nur entsprechend trainieren. Und ich werde ab nächste Woche versuchen, regelmäßig das Ganze dann auch in Community Runs, nicht nur wie Marius unten im Süden, im Allgäu umsetzen zu können, sondern das Ganze in der Lüneburger Heide oder wo auch immer uns schöne Flecken im Norden begegnen, umzusetzen, damit wir auch da eine Anlaufstelle.
Die Steigung ist nicht real.
Ja, genau.
Stellt es euch einfach vor, wie Peter Pan und seine Crew.
Ja, also wir trinken dann Bier con Carne, dann kommt die Steigung automatisch. Ja, nicht con Carne, con Alkohol. Ja, genau.
Bier mit Fleisch, ja.
Okay, genau. Sehr gut. Einfach um die Community auch außerhalb der bergigen Regionen aufrecht zu erhalten und vielleicht auch erst entstehen zu lassen.
Ich möchte es nochmal ganz kurz, manchmal, ich glaube, manche verwirrt es da draußen. Ich habe das schon öfter mal erlebt, dass jemand da nicht so richtig einordnen konnte. Wir haben ja einmal diese Trailrunning Community, die THC, das ist auch bei School auf der Plattform school.com, eben weil School ja eine Community Sammelplattform ist, wo es viele Communities gibt, wo viele Communities ihre Räume haben, und die ist sehr benutzerfreundlich und die können wir einfach super für diese beiden Zwecke nutzen. Einmal unser Trainingscenter, ja, die Laktatschmiede, die natürlich, wo es natürlich das Trainingsplan-Abo auf www.finishlineemotions.com einzuchecken gilt und ja, wo man dann entsprechend auch den Trainingsplan und so weiter und die Coaching-Leistung bekommt. Und das andere ist die Trailrunning Community. Für beides gibt es hier unten in den Shownotes mal die Links, ja, dass ihr da mal reinschnuppern könnt. Und die offene Trailrunning Community ist kostenfrei und bleibt auch kostenfrei. Da machen wir nur manchmal eben Aktionen für einen guten Zweck. Tommy, lass uns mal springen, oder? Zum Hauptthema. Und zwar, das ist die physische und ja, mentale Regeneration nach dem Rennen. Und jetzt wird es mal spannend, weil da gibt es noch auch so ein paar andere Dinge zu beachten als die normale Regeneration, über die wir noch nicht gesprochen haben, aber die noch auf der Themenliste relativ weit oben steht. Aber wir werden sicherlich dann nochmal zwei andere Themen wählen, damit wir nicht nur über Regeneration sprechen. Wir wollen ja auch mal was tun zwischen der Regeneration. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind am Tag X ins Ziel gelaufen, ja, mehr oder weniger schnell und mehr oder weniger intensiv unterwegs gewesen. Und jetzt kommen wir da durchs Ziel. Und mit diesem Punkt, wo wir dann aufhören zu laufen, ist unser Körper zwar mehr oder weniger im Ziel angekommen, aber oft sind die Systeme in unserem Körper vor allem unser Mentales noch nicht wirklich im Ziel. Beschreib mal, wo du gerade stehst jetzt, ja, vielleicht 6 Tage nach der Transvulkania. Was ist denn, wie fühlst du dich so regeneriert? Was hast du gespürt diesmal?
Kommt immer bei mir ganz stark drauf an, wie ich mich nach dem Rennen verhalten habe. Wo hat das Rennen stattgefunden? Welche Möglichkeiten hatten? Wenn ich ein Rennen habe, bei dem ich danach wieder nach Hause komme, relativ zeitnah, dann habe ich hier relativ viele Möglichkeiten, um die Regeneration, die körperliche Regeneration nach vorne zu treiben. Ne? Also wenn man, wir gehen ja gleich nochmal wahrscheinlich auch direkt auf die Stunden nach dem Rennen, was wichtig ist. Gleich nochmal ein. Aber wovon rede ich? Wenn ich nach Hause komme, dann habe ich so eine Sachen wie die Black Roll, ich habe eine Massagepistole, ich habe hier ein Spinningbike im Keller, auf dem ich ausradeln kann, um das Laktat ein bisschen aus den Beinen rauszubekommen, was ich relativ zeitnah auch nach den meisten Rennen dann angehe. Wenn ich das wie jetzt auf La Palma in der Ferienwohnung bis auf die Massagepistole alles nicht habe, dann braucht es eine andere Möglichkeit, mich frisch zu halten. Was ich definitiv nicht mache, mich in den nächsten 2-3 Tagen nach dem Rennen in die Ecke zu setzen und die Beine ruhig zu halten, weil aus meiner Erfahrung heraus, und das sagt die Wissenschaft ja auch, das führt eher zu Problemen, eher zu steifen Beinen als zu einer aktiven und einer guten Regeneration, was die Muskelsysteme angeht. Ja, aber das ist ja nur ein Teil, über das wir gleich sprechen werden. Der ganze Körper, der ganze Zustand muss neu aufgefüllt werden. Wir kommen ja mehr oder weniger leer im Ziel an, in jegliche Richtung. Meistens auch mental, das dann 2-3 Stunden nach dem Rennen erst, nachdem die Euphorie verflogen ist, die einen über die Ziellinie, die Finish-Line-Emotion hat spüren lassen. Aber vorrangig geht es ja um all das aufzufüllen und aufzubauen, was man während des Rennens verloren hat.
Die alte Garde, bei der ich damals trainiert habe, unter meinem Vater, dem alten Quelix, wie man ihn genannt hat, er wurde wirklich so genannt, schöne Grüße gehen raus an Papa, ja. Die hat immer gesagt, ein Tag Regeneration pro gelaufenen Wettkampfkilometer.
Ja, diese...
Tommy, dein Jahr ist vorbei. Ja.
Ich wollte gerade sagen, diesen Mythos, den kennen, glaube ich, alle Ultraläuferinnen und Läufer. Das mag ja für einen Halbmarathon noch okay sein, ne, mit 21 Tagen, wobei ich 21 Tage nach einem Halbmarathon schon verhältnismäßig lange finde für eine Regeneration. Ja, so eine richtige Formel habe ich ehrlicherweise auch nicht mehr gefunden. Auch wenn man es halbiert, hätte ich jetzt 1,5 Monate, naja, nicht ganz, ein bisschen mehr als einen Monat Freizeit. Auch das kann nicht das A und O sein.
Ich glaube, das ist auch mehr eben gemeint, dass, wenn es ein sehr hartes Rennen war, dass es eben sehr stark aufs zentrale Nervensystem gehen kann und dass man eben, ja, dass Regeneration ja nicht bedeutet, sitzt auf der Couch und wartet die Zeit ab, sondern Regeneration ist wirklich in sehr, sehr vielen Facetten und Stufen und Ebenen zu sehen. Und ja, ich glaube, da können wir mal reingehen in das Thema. Was hast du denn als allererstes, wenn du ins Ziel kommst? Wonach schreit der Körper? Ja?
Der schreit nach, in der Regel nach Wasser, nach Elektrolyten, nach Kohlenhydraten. Also das, all das, was im Rennen benötigt wurde, was im Rennen häufig von vielen nicht ausreichend aufgefüllt wird an den Verpflegungsstationen oder auch zwischendrin. Ist aber keine Verallgemeinerung, aber das ist aus der Erfahrung heraus häufig so, dass zu wenig getrunken wird, manchmal auch zu wenig gegessen wird, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und das gilt es relativ schnell aufzufüllen, direkt in den ersten Stunden nach des Wettkampfs, ergänzt um Eiweiße, Flüssigkeit, Salz, habe ich gerade gesagt.
Ja, Aminosäuren ist da so ein Stichpunkt, also die kleinsten Bausteine der Proteine sind eben auch die Muskel- und Zellbausteine. Und die sollten dann möglichst natürlich wieder aufgefüllt sein, damit der Körper auf eben das Beste zurückgreifen kann für die Regeneration der Muskulatur im kurzfristigen Bereich. Ja, das ist sozusagen dieses strukturelle Regeneration. Und dafür müssen wir, um eben für die nächsten Stunden und Tage besonders gut regenerieren zu können, müssen wir in den Minuten und Stunden nach der Peakbelastung uns wieder auffüllen. Was ich ganz interessant finde, Tommy, ist, dass es planen ja viele bis zum Wettkampf.
Und dann nicht weiter.
Nicht weiter, dann ist erstmal Leere. Das habe ich schon ganz oft erlebt, dass das eben dieser Arbeitkampf dann eben dieser Leuchtturm-Moment ist oder dieser extreme Meilenstein im Trainingsplan ist und danach, keine Ahnung, was machen wir dann? Machen wir erstmal nichts oder so, ja. Und ich glaube, Regeneration beginnt in der Trainingsplanung, ja, und in der Vorplanung, denn auch nicht nur bei Peakbelastungen, was Wettkämpfe angeht, sondern auch bei Peakbelastungen im Trainingsalltag ist es sehr, sehr wichtig, die Regeneration anzukurbeln und man kann sich das eben schon vorplanen. Man kann, deswegen gibt es ja im Zielbereich auch immer noch mal eine Zielverpflegung, weil man weiß, wie wichtig das ist für die Regeneration, dort noch mal nachzufassen. Und man hat dann sicherlich nach 12, 15 Stunden keine Lust mehr, dann nochmal ein Gel reinzudrücken oder irgendwas. Die meisten essen dann erstmal 3, 4 Stunden nichts, was zu spät ist. Ja, und fangen dann an, irgendwie sich abends noch irgendeinen Schweinkram reinzudrücken. Das ist leider zu spät. Versucht euch mal wirklich zu überwinden und dran zu gewöhnen, auch wenn das Hungergefühl noch nicht so da ist, nochmal irgendwo reinzubeißen, was besonders hochwertig Kohlenhydrat- und proteinlastig ist.
Das ist eigentlich ein ganz einfacher Tipp, den man da geben kann. Die meisten haben ja zumindest bei den längeren Wettkämpfen, aber durchaus auch bei einer Halbmarathon-Veranstaltung die Möglichkeit, im Ziel ein Dropback abzugeben. Dort sind in der Regel trockene Klamotten mit. Aber geht doch dazu über, entsprechend auch ein bisschen Verpflegung, ein paar Getränke, die euch schmecken und die vor allen Dingen genau das beinhalten, was ihr braucht, reinzulegen. Dann seid ihr zumindest nicht darauf angewiesen, was es während des Zielverpflegungskorridors gibt, was manchmal okay ist, manchmal nicht. Wie du gerade gesagt hast, der ein oder andere hat unter Umständen auch überhaupt keinen Appetit in dem Moment. Zumindest nicht auf das, was angeboten wird. Also gehe ich auf Nummer sicher und packe mir das in den Dropback.
Mein Geheimtipp wäre da Snickers oder Schokocrossis?
Ja, frittiert. Obwohl, die gibt es wahrscheinlich nur bei den englischsprachigen Rennen.
Snickers Fritos, ja.
Hast du schon mal gegessen? Snickers frittiert?
Nee.
Also, warst du schon mal in England?
Machen die das?
Ja, die machen das und das ist abartig. Es ist abartig süß. Ich muss auch sagen, irgendwo schmeckt's, aber nach dem zweiten Bissen brauchst du nie wieder Zucker.
Ich glaube, mein Kopf würde schon sagen, das schmeckt nicht und würde das abstoßen, egal wie es schmeckt, auch wenn es wie Kaviar schmeckt oder Mamas Hühnersuppe oder so, ja.
Ja, es ist anders, Englisch.
Ja, aber Schokocrossis, um das Thema mal aufzumachen, Tommy. Schokocrossis, da gibt es ja Unterschiede. Ja? Es gibt ja die Original und es gibt die von Lidl. Hast du schon mal den Unterschied geschmeckt?
Ich glaube, ich habe noch nie die von Lidl gegessen.
Probier die mal. Ich finde die von Lidl, also da ist mehr in der Packung drin und die schmecken, finde ich dann, also ja, beim ersten Mal reinbeißen ist es ungewohnt noch, aber nach dem dritten, dann schmecken die sogar besser. Kleiner Geheimtipp hier von mir. Ja, probiert das mal aus da draußen. Dank mir später, ja.
Hast du die im Dropback danach oder was packst du dir rein?
Ja, was packe ich mir rein? Nee, du, ich habe meistens einfach irgendwelche, weißt du, wir haben hier so ein Regal zu Hause und das ist mehr oder weniger so dieses bunte Zuckerregal, wo die ganze Wettkampfverpflegung und Trainingsverpflegung und alle Gels und Riegel und so weiter drin sind. Und man schnappt ja bei irgendwelchen Rennen im Dropbag und im Starterbag und wo nicht auch immer, schnappt man ja immer irgendwas auf, was man dann am Ende hier sowieso nicht isst, so wie Xenofit oder so, ja?
Jeder hat irgendwo so ein Regal. Riegel.
Ja, ja. Jeder hat irgendwo so ein Regal zu Hause, wo irgendwo zwei Xenofit-Riegel drin liegen, ja?
Ja, pass auf. Behalt den Gedanken, das muss ich jetzt erzählen. Weißt du, was meine Frau letztes Jahr zu Halloween gemacht hat, als es plötzlich bei uns klingelte und wir, scheiße, schon wieder vergessen, stehen die Kinder davor, wir haben gar nichts. Plötzlich hat sie gesagt, Moment mal, wir haben noch die Schublade von diesem Riegeln. und dann haben wir die, das war vor zwei Jahren, und dann haben wir das gegeben und dieses Jahr, also letztes Jahr dann entsprechend, hat keiner mehr geklingelt bei uns. Fand ich so toll.
Deswegen müsst ihr jetzt wahrscheinlich nach Hamburg ziehen.
Deswegen müssen wir umziehen, genau, wir werden gesucht.
Die werden ja auch älter, ja?
Ja, eben, genau.
Ja. Oh Mann. Oh Mann, ja, jeder hat jedenfalls diese Schublade zu Hause. Und meistens mache ich das dann so, dass ich sage, komm, ich erbarme mich, ja, da ist irgendwo noch so ein Riegel, den ich sonst nicht essen würde, aber der tut dann in dem Moment einfach sein Nötigstes, ja.
Ja. Ich glaube, sich die Frage für mich auch, wie lange kann man abgelaufene Riegel essen?
Vor allem, wie schnell musst du danach ablaufen, ja?
Ja, genau.
Ja. Okay, ey. Ja, und dann hat man natürlich, nachdem du dir, also was nimmst du denn? Nimmst du irgendwas mit im Dropbag?
Ja, aber ich kann in der Regel nach dieser Belastung relativ wenig essen. Das dauert immer relativ lange.
Ich warte erstmal 3-4 Stunden, oder?
Nee, aber ich hab Salzbrezeln meistens drin, weil die kriege ich runter. Mhm. Und ja, da ist ein bisschen Salz dran und die kann man relativ einfach essen und da kaust du nicht stundenlang drauf rum. Deswegen habe ich mir angewöhnt, sowas Salzstangen, Salzbrezeln mit reinzunehmen. Ja.
Ja, das ist ja meistens so nach dem Motto, eins geht noch, ja. So,
ja,
eine,
genau.
Eine geht noch, wie bei Schokokrossis. Ja. Ja, genau, was kann man noch? Man kann sich natürlich irgendwie Meal preppen, ja, auf was man dann Lust hat, auch was schön Herzhaftes, vielleicht was mit Hülsenfrüchten, den Magen auf jeden Fall wieder ein bisschen anfüllen, dass der was zu tun hat. Ist ja oft nach den Rennen, wo man sich flüssig ernährt hat,
ja.
Ausschließlich, tut der Körper schon gut daran, auch noch ein bisschen was zu bekommen.
Ja, und ansonsten viel, viel trinken. Alkoholfreies.
Ja, genau. Ja, das mit dem Alkohol direkt nach dem Rennen, das geht schon heftig auf die Regeneration. Also da hat man auch, ist jetzt gefährliches Halbwissen, ich kenne da keine genauen Zahlen, ich weiß nur, das ist auf jeden Fall sehr massiv einschlägig. Ich habe mich gewundert über den hohen Wert. Es sind sogar, glaube ich, 50-60%, was die Proteinsynthese darunter leidet, wenn man, sobald man irgendwie einen Tropfen Alkohol getrunken hat nach dem Rennen. Natürlich steigert sich das wahrscheinlich dann auch noch nach Menge. So einbahnstraßenmäßig oder so einfach ist ja dieses komplexe System Körper nicht. Aber da muss man einfach sich im Klaren drüber sein. Na klar, so ein Zielbier ist alles schön gut und man ist ja danach auch, man hat ja danach meistens auch noch mal 2 Wochen Zeit, um ein bisschen runterzufahren mit dem System und wirklich zu regenerieren. Man muss nicht sofort wieder ins Training einsteigen, aber ja, vielleicht nicht unbedingt in der ersten Stunde nach dem Rennen.
Ja, und dann auch nicht die ganze Flasche.
Genau, ja. Genau, ich finde einfach nochmal, ich würde dazu nochmal ganz gerne sensibilisieren, dass natürlich, wenn ich jetzt einen 10-Kilometer-Trail oder einen 7-Kilometer-Trail laufe, dass der natürlich wesentlich einfacher und schneller zu regenerieren ist als so Ultraläufe. Ja, weil wir in viel tiefere Ebenen ins System eingreifen, eben übers metabolische System, also erstmal strukturelle System natürlich hier, die Muskulatur, also der Stoffwechsel, die Metabolik, ja, also die ganzen Energiesysteme werden stark beansprucht. Und dann geht es natürlich weiter auch noch tiefer ins Hormonelle und ins zentrale Nervensystem. Und da sind wir dann natürlich auch bei Ultraläufen, die dann vielleicht auch mal durch die Nacht gehen, wo wir unseren kompletten Biorhythmus eigentlich stören, ja, und das Immunsystem stark runterfahren dadurch. Und deswegen kann man schon so sagen, also pro gelaufenen Wettkampfkilometer ein Tag ist natürlich mehr oder weniger, also ja, vielleicht hormonell und im zentralen Nervensystem nicht Quatsch, aber Ist natürlich schwer übertrieben. Wir haben ja mittlerweile auch Techniken, wie wir uns gut regenerieren können und schnell regenerieren können. Es kommt immer darauf an, wie man es dann am Ende macht. Aber versucht mal schon so dieses Wettkampfkilometer durch zwei und Tagen. Das ist, glaube ich, eine Formel, die man sich so ein bisschen beherzigen kann. Ja, als also Hausformel.
Zumindest als in dem Gruppe. Zeitraum, genau, in dem Zeitraum danach keinen harten Wettkampf oder keine harten Einheiten, sagen wir es mal so.
Genau, nicht noch mehr. Denkt einfach dran, dass ihr nicht noch mehr euer Nervensystem triggert, nicht noch mehr den Sympathikus triggert, Cortisol erarbeitet und so weiter. Ja? Und erstmal wieder einen ordentlichen Biorhythmus findet. Mental das Rennen verarbeiten, super wichtig. Ich glaube, dazu kommen wir am Schluss vielleicht noch mal ein bisschen tiefer. Ich würde ganz gerne mal in der Zeitschiene erstmal weitergehen, nicht, dass wir hier alle, also ich springe manchmal so in Themen hin und her. Also wir sind sozusagen, wir haben uns aufgefüllt, ja, so in den ersten zwei, drei Stunden nach dem Rennen.
Ja.
Oder?
Ja. Wir haben uns aufgefüllt, wir haben uns das Trockenes angezogen und ich möchte zu dem Trocken gern noch das Thema warm ergänzen. Also ruhig was Wärmeres anziehen nach dem Wettkampf. Das ist meine persönliche Erfahrung, aber das erlebe ich auch immer wieder bei Mitlaufenden, dass nach einer großen, großen Anstrengung, gerade auch bei längeren Distanzen, danach einfach ein ganz anderes Kälteempfinden da ist. Und das, was normalerweise warm hält, das T-Shirt vielleicht dann am Abend oder je nachdem, wann man ins Ziel gelaufen ist, nicht mehr ausreicht. Also dann lieber da Vorsorge treffen, um diesen altbekannten Open-Window-Effekt nicht gleich in der Ziellinie zum Opfer zu fallen und da eine Erkältung oder was Schlimmeres zu riskieren. Also nehmt noch eine Jacke extra mit, zieht sie euch
und
über.
Und dieses, genau, dieses diese offene Tür, ja, oder offenes Fenster oder Gatterl oder wie man es auch immer nennen mag, ja, das Open-Gatterl, das ist dann sozusagen auch besonders, auch in allen Systemen eigentlich da. Also das Immunsystem ist natürlich offen und eben aber auch euer Stoffwechselsystem. Das heißt, das, was ihr dann aufnehmt, das wird vom Körper eben automatisch an die Stellen gebracht, an die ihr es gerade braucht. Ja, da ist der Körper einfach intelligent und komplex. Ja, und dann geht's auch los. Dann habt ihr ja wunderbar schwere Beine und hab vielleicht den ein oder anderen Krampf bekommen, ja, der sich so langsam löst. Und so langsam fangen diese Muskelverletzungen, also diese Mikrotraumata in den Muskelzellen, fangen an zu regenerieren und sich zu schließen. Ja. Und da muss man dann gerade schauen, bei dieser exzentrischen Belastung im Downhill, das habt ihr alle schon erlebt, das kann auch mal ein bisschen tiefer gehen. Ja. Manche Muskeln, die regenerieren dann ein bisschen schneller, sind ein bisschen schneller wieder okay, aber meistens sind die vorderen Oberschenkel aufgrund der Downhill-Belastung dann noch so 3 bis 5 Tage richtig, richtig schmerzhaft.
Das ist der typische Treppeneffekt, den man auch auf dem Straßenmarathon immer wieder sieht, wenn die Menschen am nächsten Tag oder auf dem Weg ins Hotel zurück dann sehr beschwingt über die Ziellinie liefen, aber dann sehr gehemmt die Treppe in die U-Bahn runternehmen. Ja.
Da braucht man dann nicht mal mehr die Medaille mit ins Büro nehmen nächsten Tag.
Ja. Da brauchst du kein Medal Monday mehr machen, genau.
Genau, und immer dran denken, dass die Gelenke, Sehnen, Bänder und so weiter, dass das auch das Fasziengewebe alles ein bisschen langsamer regeneriert noch als die Muskulatur selbst. Und da ist es ganz wichtig, auch an Hydration, auch an den Tagen danach zu denken, damit eben alle Gewebe auch im Körper gut feucht gehalten sind.
Ja. Woran ich immer ganz gerne noch erinnere, gerade nach so Läufen, wie jetzt die Transvulkania einer war, also der relativ technisch ist, wo auch das Umknickrisiko immer mitgelaufen ist und bei vielen auch zugeschlagen hat, denkt auch danach bei Einheiten, die ihr anfangt. Und wenn es langsame Einheiten war, dass die Bänder und Sehnen sehr beansprucht waren und unter Umständen auch so gereizt waren durch Umknicken oder sonstige Geschichten, dass das in den nachfolgenden Tagen zumindest berücksichtigt wird bei der Stabilisierung beim Laufen.
Ja. Tommy, hast du schon mal erlebt, dass ein Athlet von dir nach einem A-Wettkampf, als du gesagt hast, so jetzt machen wir die Woche mal Piano, es wird nichts eingeplant, alles kann, nichts muss und so, dass sie dann so ein bisschen pikiert waren darüber, so von wegen, ich zahle doch aber fürs Coaching, jetzt planen wir halt die Einheiten rein, so. Und das alles in der ersten Woche auch nach Ultraläufen, ja. Ich hab das schon mehrfach erlebt. Da sind die Athleten dann natürlich auch irgendwie sauer, weil ne, die wollen ja dann den Kalender gefüllt haben mit Trainingseinheiten. Man zahlt ja schließlich für, aber dass auch das Nicht-Eintragen von Trainingseinheiten auch zur Trainingsplanung dazugehört. Weil das möchte ich euch jetzt mal mit dem Stempel auf die Stirn drücken, weil eben mit Abklingen des Muskelkaters ist die Regeneration eines Wettkampfs noch nicht vorbei.
Nein, genau diese Wochen sind immer die deutlich erklärungsbedürftigeren als die Woche, die mit Intervall, Longrun und sonstigen Einheiten vollgeknallt ist. Ja. Weil genau der Punkt dann kommt. Entweder wird man hibbelig und sagt sich, hä, ich muss doch was machen, wieso habe ich denn jetzt frei, ich muss doch die Fitness erhalten und weiter den Fokus hochschrauben. Nee, musst du nicht, das machst du automatisch dadurch. Das ist der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, ja. Das ist ähnlich wie im Tapering vorher, dass da eine gewisse Nervosität an den Tag gelegt wird, wie danach, bloß dass danach häufiger noch schwerwiegendere Folgen haben kann. Mhm. Als vielleicht eine Einheit zu viel im Tapering gemacht, die dann ja vielleicht den Wettkampf etwas langsamer ablaufen lässt, aber die Einheit danach, die zu viel gemacht wird, kann den nächsten Wettkampf kosten, im schlimmsten Fall übertreffen.
Absolut, absolut, ja. Weil gerade wenn dann irgendwie die Gelenke noch sehr stark unter Spannung stehen aufgrund Zug in den Sehnen, weil eben der Muskeltonus doch noch hoch ist. Auch wenn der Muskelkater, auch wenn diese Mikroverletzungen abklingen, kann dann der Muskeltonus trotzdem noch sehr, sehr hoch sein. Und da kann es dann auch zu Gelenkschäden eben durch Überspannungen führen oder Fehlspannungen. Das ist so, ja, so ein paar Tage jetzt nach dem Rennen. Der Muskelkater klingt ab. Und anschließend würde ich mal sagen, ist das Herz-Kreislauf-System mehr oder weniger am Stabilisieren. Ja, man hat die ersten Nächte wieder gut geschlafen, mehr oder weniger. Vielleicht erste Nacht kennt man vielleicht, hat man noch so Restless Legs gefühlt. Ja, also die Muskeln arbeiten so stark nach, dass man eigentlich gar nicht zur Ruhe kommt. Und das ganze Nervensystem ist sozusagen so getriggert, dass man auch kaum schlafen kann. Das berichten viele.
Ja.
Ich selber hatte das auch schon kurz nach Rennen, dass ich dann nicht zum Mittagsschlaf oder sowas einschlafen konnte. Aufgrund dessen, obwohl ich abends dann eigentlich immer ganz gut schlafen kann.
Nee, die erste Nacht ist meistens bei mir schlecht und ich kann auch meine HRV zugucken, wie die am Tag oder am Abend des Rennens, je nachdem wann man angekommen ist, sich dann hinlegt und versucht zu schlafen, wie die HRV einfach abkackt und nach unten rutscht und sich dann erst wieder in den nächsten ein, zwei Tagen in den Normalbereich bewegt. Also diese Stressreaktion des Körpers kann ich sehr, sehr stark an der Herzfrequenzvariabilität, sprechen wir es mal aus, diese Abkürzung HRV auf der Uhr ablesen. Ja,
ja liest du dann in den Tagen danach auch daran, eben ab, wie es dem Körper jetzt danach geht.
Ja.
Da kann man ja eben, gerade was so Herz-Kreislauf und Nervensystem ist, kann man wunderbar an der HRV sehen, wann bin ich denn wirklich wieder ready? Ja, brauche ich vielleicht noch zwei Tage, weil der Wert noch 5 bis 10 Ausschläge zu tief oder zu hoch ist, ja.
Also für mich ist die HRV eine sehr wichtige Zahl, ein sehr wichtiger Indikator, was die Trainingssteuerung angeht, zumindest was Indizien angeht, ob es mir gut oder schlecht geht, auch was die Stresstoleranz im Alltag betrifft, ob die abnimmt oder zunimmt, den nutze ich schon ganz, ganz gut, weil da mir die Uhr recht zuverlässig anzeigt, neben dem eigenen Körpergefühl, wo entwickelt sich es gerade hin. Und nach einem Wettkampf ist es immer eine Blaupause, es ist immer das Gleiche, sie droppt nach unten, da bleibt sie dann und in den nächsten 2, 3 Tagen bewegt sie sich so langsam wieder nach oben, abhängig davon, wie die Tage gelaufen sind. Ne? Geht man gleich wieder auf die Arbeit zurück, auch das vielleicht eine Thematik, die wir nochmal im Bereich Regeneration ansprechen, je nachdem, was ihr auch arbeitet, wie körperlich anstrengend eure Arbeit ist, berücksichtigt das. Das hat auch was mit Regeneration zu tun. Wir können hier predigen, dass man die Füße stillhält, dass man Spaziergänge macht, die Beine lockert, aktiv regeneriert. Wenn aber der Tag durch sehr viel körperlichen Stress, aber auch mentalen Stress geprägt ist, dann wirft das die Regeneration nach hinten.
Ja, Stress ist nun mal Stress und es gibt so ein Stresshormon, das nennt sich Cortisol, jeder schon mal gehört da draußen und das wird eben durch alle Stressformen durchgetriggert, ob das Sport ist oder Arbeit oder das Abendessen mit der Frau, egal was für einen Stress ihr euch untersetzt. Ja.
Und drauf an, wer gekocht hat. Ne?
Oder wieder das Bier ist in Alkohol gegriffen, aus Versehen. Ja. Und dann, das kann schon mal ordentlich Cortisol geben.
Bleiben wir noch mal kurz bei dem Tag des Rennens. Wir hatten jetzt auf La Palma das große Glück, dass wir fast alle noch 3, 4 Tage auf der Insel waren. Das Rennen war am Samstag und die meisten sind am Mittwoch zurückgeflogen. Also das ist ein sehr komfortables Ausklingen eines A-Wettkampfes, weil dann die mentale, aber vor allem die körperliche Regeneration ohne Arbeitsstress vonstatten gehen kann. Ich habe, als ich meinen ersten 100-Meiler da vor 2 Jahren gelaufen bin in Schweden, einfach arbeitsbedingt eigentlich schon am nächsten Tag abends ins Auto steigen müssen und 12 Stunden nach Hause fahren dürfen. Direkt am Tag danach ging es mir noch sehr gut. Als ich dieses Auto dann wieder verließ, konnte ich das eigentlich nur mit fremder Hilfe gewährleisten.
Das kann ich mir vorstellen, dieses lange Sitzen in einer Position, da versteift dann der ganze Körper.
Kannst du knicken. Also trotz ausreichender Pausen und dazwischen geschalteter Fährfahrt, das war der Tod für jegliche muskulären und Systeme in meinem Körper.
Ja, und das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt. Na klar, Muskelkater reintrainieren, nochmal reinhauen wie Sau, muss nicht sein. Aber was natürlich sein darf, ist den Körper in Bewegung halten. Also einen leichten Spaziergang, eben die Mobility-Session, die Yoga-Session auf der Matte oder vielleicht sogar 20 Minuten treten, ohne groß Watt reinzuhauen, auf der Radrolle oder auf dem Fahrrad fahren. Das sind so Maßnahmen, mit denen man eben die Regeneration gegebenenfalls sogar noch ankurbeln kann und verbessern kann.
Ja, aber ich finde, das sollte im Rahmen alles stattfinden. Denn was ich ganz häufig sehe, jetzt auch gerade nach solchen Veranstaltungen wie dem Zugspitz Ultra Trail, wunderschöne Natur, man ist am Eibsee und dann macht man doch noch eine Wanderung am nächsten, übernächsten Tag, weil man hat ja noch Urlaub, man ist ja noch da, man will die Zeit nutzen. Ich sehe das ähnlich wie in der Taper-Phase davor, kurz vorm Wettkampf. Die Schrittanzahl am Tag bitte nicht übertreiben, weil auch wenn man sich wieder gut fühlt, der Körper ist noch nicht so weit. Und wie vorhin erwähnt, man zerschießt sich den Regeneration Erfolg oder verlängert ihn zumindest. Und das ist meistens nicht im Interesse des Sportlers.
Ja, und das kann man ja auch ganz gut regulieren. Also wenn ihr dann von eurer Strandliege an die Poolbar oder an die Strandbar geht, dann auch mal mit vollen Händen wieder zurückkommen. Ja? Nicht immer nur einen Drink einzeln nehmen und dann diese ganzen Wege auf sich nehmen, sondern
gleich das Tablett.
auch mal das Tablett tragen, ja. Genau. Auch mal ein bisschen was für die Gemeinschaft tun, Leute.
Ja, genau. Hast du eine Routine direkt nach dem Wettkampf, sowas wie Blackroll oder Massagegun oder was auch immer es für Tools alles gibt?
Ja, ich habe das immer sehr, sehr gern, wenn ich mich danach nochmal bewege. Also mir tun diese 20 Minuten locker reintreten wirklich sehr gut. Ich versuche das dann auch eben die Trainingswoche, falls ich dann als B-Wettkampf zum Beispiel relativ schnell wieder reinstarten will, versuche ich dann auch darüber zu steuern, dass ich eher mal aufs Rad steige, um diesen Impact aus der Bewegung rauszunehmen. Und also für mich ist aktive Regeneration, also eben die Bewegung und die die sportliche Betätigung, die leichte, ist für mich immer die bessere Regeneration gewesen. Auch vielleicht ein leichtes Krafttraining sogar nochmal zu machen. Krafttraining aber nicht im Sinne von Hypertrophie, ja, nicht Muskelkapazität aufbauen, sondern Krafttraining im Sinne eben von einer leichten Pilates oder Yoga, irgendwas, was mich mobilisiert, tut mir immer besser, als mich auf die Faszienrolle zu legen. Das ist für mich eher schmerzhaft und unangenehm. Was natürlich auch noch geht, ist die Muscle Gun, aber die kann auch lokal sehr, sehr schmerzhaft sein. Da würde ich auch nicht empfehlen, mit der Faszienrolle oder mit diesen Lacrosse-Bällen oder mit der Muscle Gun in den Muskelkater reinzudrücken. Das würde ich nicht empfehlen. Ja, weil Muskelkater sind ja im Prinzip diese Mikrotraumata in den Muskelzellen, also in den Muskelfasern. Und das sind ja Risse. Und die wollen dann erstmal ausheilen. Die wollen nicht noch mehr, noch mehr Traumata unterliegen. Dann, ja.
Ja. Ja. Reboots?
Habe ich innerhalb von 30 Sekunden 4-mal Traumata gesagt.
Ja, ist ja auch schon spät.
Habe ich noch nie gebracht, ja.
Ja.
In der Majorität benutze ich so eine Wörter nicht.
Ist nur nach dem Bier con Alkohol. Ja. Mhm. Ja. Wie sieht es mit Reboots aus?
Ja, Reboots gerne sofort rein. Ja? Das unterstützt ja die Lymphdrainage. Und da bin ich auch prädestiniert für, also mir hilft das sehr, sehr gut. Und Das ist ja eine leichte Druckmassage, über eine flächige Druckmassage, eben keine lokale Druckmassage, Sportmassage oder sowas, sondern das dient einfach wirklich dazu, den Blut- und Lymphfluss anzukurbeln, und für mich ein ganz klares Plus. Aber, und das muss ich ganz klar dazu sagen, Regeneration funktioniert für mich in 3 oder 4 Ebenen. Ja? Die erste Ebene ist, was man zuerst machen muss, ist die Planung von Regeneration. Mhm. Und ich nenne das strukturelle Regeneration. Ja, die meisten sagen immer nur aktive, passive Regeneration, diese beiden Formen. Für mich ist eben ein Teil vielleicht der passiven, ja, oder eigentlich gehört es noch davor. Das ist die Planung der Regeneration oder die strukturelle Regeneration. Das ist einfach das, wann plane ich wieder einzusteigen, mit was steige ich wieder ein, ja, was Training angeht. Das ist mal Punkt 1. Damit mache ich schon, also mit einer guten Trainingsplanung, die denkt auch an Regeneration. Ja. Dann das zweite wäre die passive Regeneration, wo der Schlaf der maßgeblichste Punkt ist. Also viel Ruhe, viel Schlafen, im Schlaf regeneriert der Körper eben an den metabolischen Prozessen rum und am Nervensystem rum und an den Hormonen und gleicht das Ganze aus, und deswegen ist das das Wichtigste. Danach als zweite passive, deswegen so dritte Stufe von 4, die dritte Stufe wäre für mich dann die Ernährung, ja, einfach eine gute, ausgewogene Ernährung, wo alle guten Nährstoffe mit drin sind und so weiter, möglichst bioverfügbar. Und die letzte Ebene der Regeneration sind dann eben Gadgets oder die aktive Regeneration im Sinne von aktiv auf die Faszienrolle, aktiv die Muscle Gun, aktiv die Reboots benutzen und so. Und erst wenn ich die strukturelle und die passive Regeneration im Griff habe, dann sollte ich dran denken, mir zusätzlich Gadgets zu besorgen. Also auch eine Reboot-Session, ich meine, man kann das sehr gut verbinden, Reboot-Session und Mittagsschlaf, aber auch eine Reboot-Session, auch eine Muscle Gun, auch eine Faszienrolle ersetzt nicht den Schlaf oder ersetzt nicht eben die Ernährung.
Ja. Ja, das meinte ich vorhin mit, wie ist das Ganze bestenfalls in den Arbeitsalltag zu integrieren? Also gerade das Thema Schlaflänge, Schlafqualität, bestenfalls stressfreier Schlaf, hat ja durchaus eine Auswirkung, ob ich die nächsten Tage noch frei habe oder ob ich mich wieder 8 Stunden auf die Arbeit bewege, ja, und da Verantwortung übernehme. Ist nicht immer ein Wunschkonzert. Man kann es nicht immer bestmöglich planen. So viel Urlaub hat der Mensch nicht, zumindest die meisten nicht. aber zumindest nach den A-Wettkämpfen wäre es zu empfehlen, noch 1-2 Tage danach zu haben, um nicht gleich wieder in den Alltag reinspringen zu müssen.
Ja. Genau, und wenn sich dann sozusagen die Herzfrequenzvariabilität stabilisiert hat, die Ruheherzfrequenz hat sich stabilisiert, die ist wieder ein bisschen in die Normalbereiche abgesunken. Das heißt entsprechend, dass das Immunsystem vermutlich auch wieder erholt ist, so gut wie, ich sag mal so, ist dann so 2-3 Wochen. Der Cortisolspiegel normalisiert sich, die Glykogenspeicher sind wieder komplett aufgefüllt, generell vielleicht auch die Nährstoffspeicher im Mikrobereich sind wieder aufgefüllt. Das bedeutet, die hormonelle und metabolische Regeneration schließt sich ab, so zwischen 1-3 Wochen braucht das. Und dann haben wir immer noch eben das Nervensystem und das Mentale, den mentalen Aspekt. Und gut, jetzt sagen wir mal Nervensystem, das spielt so mit rein. Geht auch von Sekunde 1 los natürlich, bis kann auch mehrere Wochen dauern. Das ist auch mehr oder weniger unbestimmt, je nachdem, was für ein System du draußen hast für dich und wie schnell das bei dir geht und was du sonst noch so für einen Stress im Alltag danach hast, ja, wenn man sofort wieder arbeiten gehen muss oder kann sich das natürlich verzögern. Aber sprechen wir doch mal über die mentale Regeneration. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen schon mal von der Marathon-Depression gehört habt. Ja. Hattest du schon mal so einen Fall, Tommy?
Oder Marathon oder Post-Race Blues nennt man es ja.
Post-Race Blues, ja.
Nennt man es ja durchaus auch. Ja, hatte ich. Das ist ein richtig tiefes Loch gewesen. Das war nach dem 100-Meiler, bei dem ich durchaus auch zu früh wieder ins Training eingestiegen bin und durchaus die Lust am Laufen oder die Sinnhaftigkeit am Laufen, ist, glaube ich, besser ausgedrückt, ein Stück weit verloren habe und nicht mehr so richtig wusste, warum trainiere ich eigentlich weiter, worauf möchte ich denn trainieren, was will ich denn noch erreichen? Und das Ganze hat plötzlich einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil ich mir im Nachgang betrachtet zu wenig Zeit gehabt, gelassen habe, die ganzen Eindrücke des Rennens, aber auch das gesamte halbe Jahr Vorbereitungszeit, was mit sehr viel Disziplin, mit sehr viel Trainingsreizen gespickt war, ordentlich zu verarbeiten. Und dann kam das Rennen und das lief super. Ich war glücklich, ich hatte all das erreicht, was ich erreichen wollte. Und danach gab es ein Loch, weil das Ziel gefehlt hat, das Sportliche. Und ein Stück weit auch der Alltagsinhalt neben Familie und Arbeit, der in dem halben Jahr vorher mit dem Training auf den 100-Meilen-Lauf ein sehr großes Zeitfenster pro Tag innehatte. Und plötzlich war Zeit da und die Zeit musste ich neu füllen. Und das war gar nicht so einfach. Und daher halfen mir so nicht mal ein Fokus auf ein nächstes Rennen, was ich mir gesetzt hatte, was noch ein halbes Jahr weg war. Aber das hat nicht geholfen, weil irgendwo war der Fokus verloren gegangen. Beziehungsweise war er erfüllt und ich habe ihn nicht wieder richtig aktiviert bekommen. Es hat eine ganze Weile gedauert und hat auch dazu geführt, dass ich dann den zweiten 100 Meilen ein halbes Jahr später, ich glaube im Nachgang kann ich das sagen, nicht nur aufgrund von körperlichen Magenproblemen beendet habe, sondern durchaus auch, weil der Kopf nicht richtig bei der Sache war. Weil so richtig gewollt hat es, glaube ich, nicht.
Ja, genau. Das ist dann nämlich ein sehr, sehr starker Limiter sein, diese also sportdepressive Phase. Möchte es natürlich nicht mit der Krankheit Depression zu eins gleichsetzen, ja, das ist mal klar. Eine Sportdepression oder eine Marathon Post- oder Post-Race-Blues, nennen wir es mal Post-Race-Blues, ja, dann kommen wir da nicht wieder in Teufels Küche, ja. Nicht, dass ich wieder böse Leserbriefe bekomme hier, weil ich die Begriffe durcheinander bringe, ja, und sich irgendjemand von den Waldorfschülern da draußen um den Schlips getreten fühlt. Ja. Das darf nicht sein, okay? Also.
Also tragen die Schlipse?
Also, genau, und das kann natürlich entweder DNFs auslösen, so wie du gesagt hast, oder es kann eben auch aufgrund eines DNFs zum Beispiel passieren, ja, dass man in so ein Loch fällt, in so ein Blues gerät und das kann sein, weil das Rennen eben eine emotionale Bedeutung hatte für einen, wo man vielleicht auch mental irgendwo einen Prozess durchgemacht hat schon vorher, dass man gesagt hat, danach, das ist mein Einstieg in ein neues Leben, danach bin ich ein neuer Mensch, das ist das Ding, das ist so wichtig. Oder eben wie zum Beispiel ein Top-Elite-Marathonläufer, der dann den wichtigsten Weltrekord bei den wichtigsten Rennen holt oder den Sieg für die Triathleten hier beim Ironman Hawaii. Ja, wie viele hat man denn da schon auch im Elite-Bereich gesehen, die dann gesagt haben, so, ich bin jetzt hier an der Spitze der Nahrungskette angekommen. Was soll denn jetzt noch kommen? Für was soll ich mich denn jetzt noch anstrengen? Ich habe doch alles erreicht.
Ja, aber ich finde, für uns Hobbyathleten ist dieser zeitliche Aspekt, den wir vorher für unseren Sport aufbringen. Und der, egal ob ich nach Trainingsplan trainiere oder nicht, wenn ich nach Plan trainiere, glaube ich, ist es noch stärker vorhanden. Der Zeitfaktor, der in einem progressiv gestalteten Trainingsplan, der immer größer wird, den ich investieren muss, was ich auch von meiner Familie, von meinem sozialen Umfeld abfordern muss an Freiraum dafür, um meine sportlichen Ziele zu erreichen, wenn das plötzlich wegfällt, dann kann es durchaus schwer fallen, sich auch wieder auf Dinge zu konzentrieren, die man 20 Wochen, 16 Wochen, wie lange auch immer der Plan lief, einfach schleifen hat lassen, die dann aber wichtig sind, reaktiviert zu werden, um gegebenenfalls auch zu einem späteren Zeitpunkt die gleichen Freiräume wiederzubekommen. Also auch das finde ich eine durchaus nicht zu vernachlässigende Komponente. Da an, nicht nur an die eigene mentale Gesundheit, sondern auch die der Familie zu denken.
Ja, ja. Das auf jeden Fall. Also ohne das Umfeld ist es ja eigentlich auch kaum möglich. Ich meine, klar, es gibt dann viele alleinstehende, so Junggesellen, Sportler, die dann auch alt genug sind, da freie Entscheidungen zu treffen und wo keiner mehr mit in der Wohnung wohnt und so weiter. Na klar, die haben es dann vielleicht in dem Sinne ein bisschen einfacher, aber sobald da noch jemand anderes in dieser WG wohnt, ja,
Marius schläft halt auf der Couch.
Ja, die sitzt doch hier, glaube ich, im gleichen Raum. Ne? Und hört hier alles zu. Die speichert sich das ab und dann morgen kriege ich sie irgendwann mal zwischendurch am Tag vor den Latz gehauen. Nee, ja. Da ist es natürlich so, dass der Partner, die Partnerin oder die Kinder, der enge Kreis, immer auch mitleiden. Ob das jetzt nun deswegen ist, weil Mama, Papa eben zu viele Stunden im Training sind und eben nicht mit mir spielen oder mit am Abendbrotstisch oder am Frühstückstisch sitzen, sondern oder weil eben der Freizeitwert dann nicht zusammengestaltet werden kann.
Ja, und weil das Thema, und das höre ich von ganz, ganz vielen Athletinnen und Athleten in meinem Umfeld, aber auch wenn man sich in der Trailrunning-Community umschaut, bei Rennen umhört, dieses Thema Laufen in seiner gesamten Komplexität, und da geht es ja nicht nur ums Training, sondern um Ausrüstung, um welche Wettkämpfe gibt es, was ist gerade insgesamt in der Bubble passiert. Das hat ja bei vielen, und da müssen sich jetzt, glaube ich, alle an ihre eigene Nase fassen und ich allen voran auch, das hat so einen hohen Stellenwert innerhalb des Alltags. Wie oft denkt man an das Thema Sport? Wie oft taucht es auf? Wie oft taucht es in dem Social Media Feed auf? Und die Gefahr, dem Umfeld, was gegebenenfalls vielleicht nicht so stark drin ist in der Bubble, da echt auf den Geist zu gehen mit diesem Scheißlaufen, die ist ja nicht kleinzureden, die ist ja durchaus vorhanden. Und das als mentale Regeneration, vielleicht nicht nur sich selbst, sondern auch den anderen zu gönnen, da plädiere ich jetzt einfach mal für und schreibe mir das selber auch in mein Hausaufgabenheft.
Ja, klar. Deswegen sind wir ja in der Trailrunning-Community, damit wir eben dort mit genauso einem anderen Bekloppten über Dinge sprechen können, die für uns wichtig sind. Und wir müssen nicht eben die Schreibtischkollegen, die Schreibtischnachbarn mit in diese Verdammnis ziehen, der Langeweile unserer Gespräche über irgendwelche Ultraläufe und Trainingssessions oder die Partnerin, den Partner damit behelligen. Aber Tommy, was würdest du denn tun, um so einen Post-Race-Blues zu vermeiden?
Also bei mir liegt der Fokus ganz stark darauf, in den Tagen nach dem Rennen, nachdem ich die Sportograf-Fotos bekommen habe, gesichtet habe, mich gefreut habe oder auch nicht, doch meistens freue ich mich drüber, dann 2-3 Tage auch wirklich mal Abstand zu nehmen davon und ein bisschen raus aus der Bubble zu gehen, um mich danach wieder völlig reinzustürzen und wieder Spaß und Leidenschaft für den nächsten Wettkampf, für das nächste Ziel aufbringen zu können. Mhm. Das ist für mich der mentale Bereich. Ich laufe dann 2-3 Tage nicht. Ich gehe spazieren oder wandern.
Aber du läufst dann auch nicht Gefahr, irgendwann so nach 3 Tagen zu sagen, hey, so Mangas von rechts nach links lesen, das macht mir ja viel mehr Spaß als Laufen. Warum habe ich das nicht gleich gesehen? Und dann verkaufst du alle deine Laufschuhe und gehst zu Ikea, kaufst dir ein Bücherregal und sammelst Mangas.
Ja, kann durchaus passieren. Nee, Gott sei Dank nicht. Dafür ist die Leidenschaft zu groß. Und ich glaube, dass alle, auch die unseren Podcast hören, so stark in der Bubble drin sind und so stark eine Sportleidenschaft haben, dass es einfach eine Lebensausrichtung für die meisten schon ist und ein ganz wichtiger Teil. Deswegen pflegen wir die Leidenschaft, ohne sie zu überreizen.
Ich habe eigentlich schon seit 8 Jahren keinen Bock mehr, aber ich habe das Zeug zu Hause. Was soll ich
denn? Ja, genau. Ja, außerdem wären die Riegel sonst schlecht.
Ich habe noch nicht. Wenn ich Alex Xenofit-Riegel aufgebraucht habe, dann höre ich auf. Ja. Also was ich dagegen mache, und das ist immer so manchmal ein bisschen komisch, weil es vielleicht das Commitment für den Arbeitskampf so ein bisschen zerstören kann. Was ich aber ganz gerne mache, ist, mir bereits vor Start des nächsten, also des A-Renns, mir bereits schon ein neues Ziel setzen für danach. Einfach eins, was vielleicht ganz anders ist. Also zum Beispiel, ja, ob es die längste Strecke bisher gelaufene Strecke ist oder die meisten Höhenmeter in einem Rennen oder ein gewisses Zeitziel in einem Rennen oder nochmal meine Zeit bei einem gewissen Rennen anzugehen und zu verbessern, weil da hat damals nicht alles geklappt. Das war ja jetzt auch Transvulkania für mich als Ziel, das dritte Mal dort anzugehen. Ich könnte ja auch sagen, nö, ich habe Transvulkania 2-mal gemacht, ich habe da einmal eine okaye Zeit, danach habe ich eine gute Zeit gelaufen für mich, okay. Warum möchte ich da nochmal antreten? Weil eben meine ganzen Strategien dort nicht funktioniert haben. Und ich möchte dort noch einmal ein sauberes Pacing hinlegen, möchte dann noch einmal eine saubere Nutrition-Strategie an den Tag legen und möchte dann einfach auch mit einem guten Gefühl ins Ziel laufen und zu sagen, ja, ich habe dort auf der Strecke alles richtig gemacht, weil ich auch die Strecke kenne und so weiter. Und das Ergebnis könnte dann nochmal eine Bestzeit sein. Wobei die Zielzeit mir dann am Ende vielleicht gar nicht so wichtig ist. Das ist dann mein drittes Mal. Ich schließe dann mit dem Rennen ab. Ich will dann einmal einfach keinen Schmerz haben während des Laufens, will mich auf die Strecke freuen und so. Das ist eher so mein Ding. Das Ziel besteht auch noch, aber ich habe nicht so ein ich habe das ganz gut verarbeitet, ich habe nicht so einen riesen Schmerz damit, dass ich da jetzt am Ende einfach noch drauf warten muss, diese Rechnung zu begleichen. Weil ich eben schon bei mehreren Rennen angemeldet bin und noch die ein oder andere Kirsche vor der Brust habe, wo ich sagen kann, da habe ich Bock drauf. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder fit werde bis zum Lavaredo, das wird dann wahrscheinlich mein nächstes Rennen sein. Und dann habe ich da das Ziel, die Cortina Trail irgendwie unter die 6 Stunden zu bringen. Ja, da soll einfach nur 5 vorne stehen. Und dann in Meierhofen habe ich den 30er auch noch, wo ich die 4 Stunden knacken möchte. Also da gibt es immer so, da bin ich schon öfter mal angetreten. Ich weiß, ich kenne die Strecke und es macht mir dann auch total Spaß, diese neuen Ziele, auch wenn das nicht die längste Strecke bisher ist oder noch mehr, höher, weiter, aber schneller. Ja.
Das finde ich insofern interessant, weil ohne, dass ich darüber nachgedacht habe, ich in die letzten Jahre ähnlich verfahren bin. Ich habe mir nach großen, langen Wettkämpfen in der Regel immer einen Straßenhalbmarathon gesucht. Ich mache das jetzt auch so. Ich mache Ende Juni gehe ich in Hamburg beim Halbmarathon in den Start. Einfach, weil es mal was völlig anderes ist, weil es den Kopf ausschaltet von den Trailrunning-Themen, die mich dann Richtung Oktober, Richtung Kullermann wieder beschäftigen werden und nochmal auf eine andere Art und Weise das Laufen mit Spaß versieht. So.
Und das ja, komm, ist, wir holen jetzt uns die Straßenläufer wieder rein, weil ich habe nämlich auch ja dieses große Ziel, nochmal die 3 Stunden beim Marathon zu knacken. Tommy, wir machen ab nächste Woche, kündigen wir die Street Fellows an. Ja, dann machen wir einfach nochmal einen neuen Podcast auf. Ja?
Ich dachte schon, du sagst die Backstreet Boys. As long as you love me.
Oh Gott, du kennst auch noch die Titel.
Ja, ich bin alt.
Ich kenne das nicht mal mehr.
Ja, siehste, Backstreet ich bin. Ich bin noch mit New Kids on the Block groß geworden. So alt ist das schon.
Vielleicht machen wir dann auch so dieses Intro. Backstreet's back. Alright. Alright, Tommy. Dann würde ich mal sagen, also von meiner Seite aus, das Thema haben wir ganz gut umfasst. Wenn euch da draußen noch irgendwas fehlt in Sachen Regeneration, schreibt gerne mal in die Kommentare, was das ist und was euch noch interessiert. Und generell, wenn ihr so Themen, Ideen habt, was euch so brennend, unterm Nagel brennt, wollte ich sagen, oder brennend interessiert, dann haut es auch gerne mal in die Kommentare. Haut generell mal alles in die Kommentare, schreibt einfach irgendwas, petert uns hoch, ihr wisst Bescheid, 5 Sterne bei Spotify und bei allen Podcast-Anbietern, wo wir zu hören sind.
So sieht's aus.
Und kommt in die fucking Trailrunning-Community.
Wir warten auf euch.
Bis nächste Woche, Leute.
Macht's gut.
Regeneriert gut. Ciao.
Tschüss.